Hi Tobi.
Machst du den Upload aus?
Ach so, ja. Stimmt auch was.
Als wie es das erste Mal macht, echt.
Ja, ein Anfänger.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger, grüß dich. Du sag mal, du hast doch in deinem Haushalt auch so noch jüngere Mitbewohner. Die kennen doch ganz bestimmt diese Bücher von Ronny. Ronny geht zur Schule, Ronny geht einkaufen.
Du meinst Conny, Tobi. Conny.
Psst, du darfst den Namen doch nicht sagen. Gibt doch riesen Abmahnungswelle gerade vom Verlag.
Nee, gibt's nicht. Also das ist ja das Ding. Also ich habe auch das gelesen. Also es gab ja diese Conny-Memes. Weltklasse. Auch witzige Sachen dabei und ja. Also und der, alles, was der Verlag macht, ist letzten Endes zu sagen, ey, nutzt das nicht für irgendwelche menschenverachtenden Dinge, nutzt das nicht, um eure Marke zu pushen, aber macht weiter die Memes. Also das ist im Prinzip das, was sie gesagt haben. Ja.
Genau, und das ist tatsächlich auch richtig so. Also ich fand es deswegen witzig und deswegen habe ich jetzt Ronny auch genannt, weil eines der lustigsten Memes war, Ronny ändert seinen Namen wegen Urheberrechtsproblemen. Das fand ich richtig gut. Ja. Aber ansonsten sind die Conny-Memes ja auch klasse. Die werden ja auch bei der Heute-Show, werden die ja auch, oder ich glaube, die waren sogar eine der ersten, die damit angefangen haben und es ist dann so ein bisschen Selbstläufer geworden. Tatsächlich geht es um den Paragraph 51a Urheberrechtsgesetz. Das ist neu geschaffen worden 2021. Habe ich mich informiert und der erlaubt die Nutzung von geschützten Werken eben für Karikaturen, Parodien und sogenannten Pastiche. So, und ein Pastiche ist eine Weiterverwertung, sage ich jetzt mal, eines oder besser gesagt keine Kopie, sondern eine Erstellung eines Memes, wo du zum Beispiel durch Änderung des Textes das Ganze in einen neuen Zusammenhang bringst, der unter Umständen eben auch lustig ist für viele. Und das ist durchaus erlaubt und vom Verlag auch gar nicht, wie du richtigerweise sagst, gewollt, dass sie sowas unterbinden. Aber ich habe auch gelernt, man muss seine Marke schützen. Also wenn du so ein Markenrecht hast, zum Beispiel ein Logo und du merkst zum Beispiel, dass das jemand anders verwendet und du lässt es zu, dann verlierst du unter Umständen die Rechte daran. Oder du musst darauf achten, dass es, ja, tatsächlich.
Wenn du es nicht sofort mitbekommst, also ich
meine. Nee, ja, bewusst geduldet natürlich. Ja. Und ich habe auch gelernt irgendwo, dass wenn du dein Logo nicht korrekt machst, also du musst ja genau sagen, das ist ein C im Font XY und der Abstand zum, keine Ahnung, zu dem Punkt ist 0,3 Millimeter in dem Format. Und wenn du selbst anfängst, dein Logo nicht exakt so zu nutzen, sondern ein bisschen verschwommen, dann kann es auch passieren, dass du da unter Umständen Rechte dran verlierst. Also jetzt nicht von heute auf morgen und klipp-klapp, aber man muss schon darauf achten, dass man seine Marke schützt. Und was du auch richtig gesagt hast bei diesen Memes, du darfst es nicht kommerziell nutzen. Und darum geht's eben nicht so, dass du die Marke beschädigst.
Das ist aber, glaube ich, also vielleicht ist nicht das erste Mal, aber ein gutes Beispiel dafür, wie so eine KI jetzt heutzutage also Memes erzeugen kann und auf einmal so ein Hype entsteht, ja. Weil ich glaube nicht, dass diese Conny-Memes alle per Photoshop gemalt wurden.
Das kommt mit Sicherheit nicht. Ja? Ja, natürlich, genau.
Und auf das einmal kommen da Hunderte, Tausende von diesen Dingern und jeder kann das machen. Und, ja.
Aber da gibt's ja noch ein Problem. Wieso kann die KI mal? Warum kennt die KI Conny? Ich bin sicher, der Verlag hat den Midjourneys oder ChatGPTs nicht gesagt, hier nimm mal komplett unsere Bücher und lass oder generier daraus gleichlautende Bilder oder gleich aussehende Bilder. Da ist ja möglicherweise schon beim Anlernen der KI ein Copyright-Verstoß geschehen. Also ganz vorsichtig gesagt, ich weiß es natürlich nicht.
Ja, kann sein. Wir können es nicht nachweisen. Aber wenn du so ist, also die Memes, die da kommen, die sind ja 1:1 in der Grafik oder im Stil von diesen Conny-Büchern. Ja, also
total.
Da gibt's ja gar keinen Zweifel daran, ja. Also da musst du den Prompt schon sehr genau bauen, wenn das die KI noch gar nicht kennt. Also
ja, das stimmt. Na, egal. Ich habe eine Zahl für dich mitgebracht. 20.980.
20.980.
Das ist die Anzahl Mails, die jetzt gerade noch in meinem Posteingang sind. Und da sind nur die Mails seit 01.01.2024, also des aktuellen und des Vorjahres, so mache ich das ein bisschen, danach gehen die in so ein Archiv, dass sie sich immer noch zugreifen kann, aber erstmal nicht im Postfach ist. Und das sind 562 Tage, wir nehmen heute am 16. Juli auf, es ist Mittwoch. Und damit habe ich, und ich habe da schon viel rausgelöscht, nämlich diese ganzen Newsletter und Tagesschau-Eilmeldungen und so weiter, die sind gar nicht dabei. Damit habe ich einen Durchschnitt von 37 Mails am Tag, was inklusive Feiertage, Sonntage und so weiter, jetzt gar nicht so dramatisch viel ist, wie ich finde. Also ich hätte eher auf 60 gewettet oder so.
Ja, es ist nicht so viel. Also ich habe gerade mal bei mir geschaut, ich habe allein 61.500 ungelesen. Ne? Also ich glaube, ein bisschen mehr Mails.
Aber es ist auch wundern Sie sich nicht, wenn Rüdiger nicht antwortet.
Ich antworte immer. Ich kriege nur sehr viel.
Merkt man.
Sehr viel Newsletter. Okay. Ja, worauf du hinaus willst, ist, dass man E-Mails, also empfangen kannst du schon so viele E-Mails, wie du willst, aber verschicken nicht, ne?
Da bist du genau, so ist es. Eine also nicht total du, witzige Geschichte. Eine sehr witzige Geschichte. Und zwar hat eine Bekannte von mir, die so ein Geschäft hat, sage ich jetzt mal, und regelmäßig Mails kriegt, die hat auf eine Auftragsbestätigung gewartet. Und zwar sehr dringend. Und hat dann auch nochmal hingeschrieben, hat gesagt, sie haben mir doch gesagt, sie schicken mir die Auftragsbestätigung, wir brauchen die jetzt dringend, wir müssen Reise buchen und so weiter und so fort. Und dann rief der Kunde zurück und sagte, es tut mir total leid, aber wir haben heute schon mehr als 15.000 Mails verschickt in der Firma. Jetzt ist Schluss, ich kann Ihnen erst morgen wieder eine Mail schicken. Und dann rief sie mich an oder schrieb mir das und sagte, Tobi, kann das sein? Und es kann sein, dank Microsoft Office 365.
Ja, ist halt eine Schutzfunktion. Also das ist eben einfach eine Funktion gegen Spam, dass nicht jeder, der einfach so ein Office 365 Account klickt, mal für einen Tag dann auf einmal hunderte tausend Mails verschicken kann. Deswegen haben die da ein Limit gesagt, du kannst nur 10.000 beziehungsweise je nach Account auch 15.000 Mails am Tag verschicken. Finde ich erstmal gut. Es gibt natürlich noch Möglichkeiten, wenn du jetzt sagst, hey, wir haben hier Newsletter, die raus müssen, dann gibt es da Services, wo du auch mehr Mails verschicken kannst, aber die gehen dann sozusagen nicht so anonym und kostet auch ein bisschen was, aber mit dem Standard Office 365 gibt's halt dieses Hard Limit, ja.
Ich finde das schon krass, weil ich meine, damit ist ja auch eine Firma, ich meine, das war nachmittags um 3, da ist jetzt erstmal dann 2 Stunden, stellen nicht die Arbeit ein, aber so wirklich produktiv bist du ja dann auch nicht. Und vor allem, du schleppst es ja den nächsten Tag. Du hast ja dann erstmal in der Früh schickst du wahrscheinlich dann selber nochmal gleich 8 Mails los, jeder, und dann hast du erstmal schon mal von deinem 9-Tages-Limit wahrscheinlich schon einen Bereich verbraucht. Ich habe aber auch gelernt, wie du richtig sagst, es kommt ein bisschen auf die Firmengröße an.
Ja, klar.
Also bei der Telekom ist die Zahl wahrscheinlich deutlich höher als bei.
Stell dir vor, ich glaube, die Post hat 300.000 Mitarbeiter, stell dir vor, da musst du echt dich bewerben, dass du mal eine E-Mail schicken darfst. So, ja, genau. Darf ich nächste Woche mal eine Mail verschicken? Ja, okay.
Genau. Aber. Also. Was ich auch gelernt habe, so ganz einfach hochstellen kann man das nicht. Also es ist nicht so, dass du in deinem Helpdesk anrufst und die machen plupp und dann ist das erledigt. Das scheint wohl, ohne dass ich da jetzt wirklich über fachliche Details reden kann, etwas aufwendiger zu sein als ein Klick.
Ja, das ist bei Microsoft so hinterlegt und ich glaube, für bestimmte Accounts kannst du es gar nicht hochstellen. Also könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig wird, da mal Microsoft die Möglichkeit zu finden, das hochzudrehen. Weil wenn du das im Portal selbst ändern könntest, dann würden das ja alle machen.
Macht keinen Sinn.
Ja, macht ja, keinen
dann
Sinn.
Macht es auch keinen Sinn, genau.
Ich glaube nicht, dass es so ohne weiteres geht, aber ganz genau weiß ich es leider auch nicht.
Ganz aber genau. mir erstmals untergekommen, sowas habe ich noch nie erlebt. Sehr, sehr witzige Sache.
Nein. Du, ich muss dir was erzählen. Ich habe gebastelt wieder. Hol mal ein bisschen aus, ja. Also der alte Mann erzählt von vorm Krieg. Ich habe früher in einem Computerladen gearbeitet, habe ich schon mal erzählt, bestimmt habe ich schon mal erzählt. Und ich habe das geliebt, Rechner zu bauen. Ich habe so viele Computer zusammengebaut, als ich so zwischen, sagen wir mal, 14 und 25 habe ich so viele Rechner gebaut und konnte das alles aus dem FF. Und jetzt habe ich wirklich ewig lang das nicht mehr gemacht, weil irgendwann wechselst du halt auf Apple, kaufst dir ein MacBook und dann schraubst du nie wieder einen Rechner auf.
Also ja, wir haben auch, muss man sagen, nicht mehr so diese Tower wie früher, wo du einfach auch den Platz hattest, was reinzubauen. Also ja, diese Tower-Geräte unterm Tisch, da hattest du irgendwie noch 4 Einschübe, dann hast du überlegt, was baue ich da rein? Ach, ich nehme jetzt einfach mal ein zweites CD-ROM oder einen neuen DVD-Brenner, einen schnelleren oder das da. Da war ja auch Platz.
Und als ich meine, ich weiß, du hast das gebaut, dann hast du die Kabel, hast du so geguckt, hast die einigermaßen schön verlegt in dem Gehäuse, hast dich 17 Mal geschnitten, weil das Gehäuse sau scharf war, weil das war einfach Schrott. Jetzt habe ich mir vor Das war während der Pandemie, habe ich mir einen Hackintosh-Rechner gebaut. Das heißt, da habe ich wieder mal Hardware beschafft, ein Gehäuse und all den Kram zusammengebaut und war dann am Ende total enttäuscht, weil das Zusammenbauen hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert. Also das war so schnell erledigt. Ich habe das, ich dachte, das ist so ein Wochenendprojekt, dass ich mal beschaffe mir die Hardware und dann sitze ich da das ganze Wochenende und bastel da. Nee, das war, hat eine Stunde gedauert. Dann habe ich da macOS installiert und alles gut. Den Rechner habe ich mittlerweile verkauft, weil nie benutzt. Ja, also
ja, kommt vor.
Ja. Also jetzt hatte ich aber ein Problem. Und zwar, ich muss beruflich öfter mal Sachen testen. Also Software testen. Und da brauche ich virtuelle Systeme. Mhm. Also brauche ich eine Virtualisierung. Die hatte ich immer auf dem Laptop laufen, weil das war locker schnell genug. Ja, mit den Intel-Prozessoren bei Mac war es auch kein Problem. Da hast du einfach deinen VMware drauf gemacht oder Parallels oder was auch immer und hast dann da dein Windows, Linux, was auch immer virtualisiert. Kein Problem. So, jetzt haben wir aber zum Glück auf die neuen Apple-Prozessoren umgestellt, auf die M-Prozessoren. Die haben die ARM-Architektur und da kannst du nur ARM-Betriebssysteme virtualisieren. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich lasse jetzt auf meinem Mac mal ein virtuelles Windows laufen. Also kannst du schon, aber nur die ARM-Version von Windows.
Nur die ARM-Version, genau. Die gibt's dafür mehr oder weniger quasi kostenfrei und schon fertig als virtuelles Package.
Die ist mir aber zu eingeschränkt. Da konnte ich leider nicht alles testen, was ich gebraucht habe. Deswegen hatte ich noch so einen alten Rechner stehen, aber der löst sich langsam auf. Das heißt, wenn ich was testen musste, habe ich hier so einen alten Rechner stehen, wo ich das drauf gemacht habe. Mhm. So, jetzt habe ich aber geguckt, okay, ich brauche ein neues NAS-System. Da gibt's ja auch welche, so ein Synology oder sowas, wo du nicht nur deine Dateien drauf speichern kannst, sondern die haben auch ein Betriebssystem, was relativ clever ist, wo du auch Container drauf machen kannst. Also wo du quasi eine Virtualisierungsumgebung auf diesem Network-Attached Storage hast. Cool. Da habe ich dann meine Kollegen gefragt, habe mal so in die Runde gefragt, so in die Welt gefragt, was nutzen ihr so? Und da kam im Prinzip alles. Der eine macht QNAP, der andere macht Synology, der andere hat sich selbst was gebaut. Ja. Also der hat quasi selbst sich einen Rechner zusammengeschraubt. Und da habe ich erst gesagt, nee, ich habe Kinder, ich habe nicht so viel Tagesfreizeit, dass ich mich jetzt noch hinsetze und mir selbst einen Rechner baue, wenn es alles schon fertig gibt. Also du gehst einfach in den Laden und kannst mit Geld dieses Problem sofort lösen, brauchst nicht selbst zu bauen, brauchst nichts zu schrauben und so weiter. Das ist die Lösung. Dann habe ich mir diese Synology angeschaut, weil ich hatte schon eine oder ich habe schon so eine, aber die ist zu alt und dachte mir, eigentlich war ich damit sehr zufrieden. Und guckst mal die neue Version, weil die können auch virtuelle Systeme starten. So, jetzt haben die eine neue Version rausgebracht, eine neue Hardware-Version. Problem ist, die nehmen nicht mehr alle Festplatten, sondern du musst die Festplatten jetzt bei Synology kaufen oder nur zertifizierte Platten und die sind dann extra teuer und so weiter. Also schon mal gestorben. Ja.
Okay.
Weil ich meine ganzen alte Hardware im Prinzip nicht mehr verwenden kann. Dann andere Hersteller geschaut, die sind alle ultra teuer. Und dann habe ich gedacht, ach komm, baust dir doch selbst.
Und kam der junge Rüdiger wieder hervor.
Ja, dachte ich, ey komm, ist doch geil, weil, und das war der Treiber, das war wirklich der Gamechanger. Ein Kollege, der Jan, hat mir was geschickt, sagt so, er hat sich das selbst gebaut und zwar hat er sich das Gehäuse für seinen Rechner, den er sich gebaut hat, selbst gedruckt.
Ja, ich hab's fast gewusst, und dass dein 3D-Drucker wieder ins Spiel kommt.
Das war der Gamechanger. Ja, wie geil ist das denn? Ich drucke mir das Gehäuse für meinen Computer selbst. Ist doch der Wahnsinn. Ja? Das Beste aus zwei Welten, Tobi. Neuer Rechner jetzt, und 3D-Druck. Geil.
Jetzt muss ich eins ganz kurz sagen, weil die Hörer das ja nicht sehen. Wir gucken uns an, wir sitzen zwar nicht im selben Raum, wir sind auch in unterschiedlichen Städten gerade, aber ich habe so ein kleines Bild hier. Ich habe gerade gedacht, ich muss die Helligkeit runterdrehen, weil dein Bild gerade plötzlich erleuchtet ist, als ob ein Heiligenschein über deinem Kopf entsteht. Du strahltest richtig.
Der 3D-Drucker, der läuft im Prinzip seit Tagen durchgehend, weil, also das Gehäuse kaufst du fertig, du kaufst das Modell fertig. Ja, kostet 20 Euro.
Das Gehäuse, ich dachte, das Gehäuse druckst du, habe ich dir
jetzt Vorlage, verstanden? Ja, die Vorlage fürs Gehäuse, die kostet. Also es gibt eine freie Version, es gibt eine kostenpflichtige Version für 20 Euro.
Jetzt verstehe ich kaufen. Also du kaufst nicht das Gehäuse selbst, sondern die Druckvorlage. Okay.
Genau. Dachte ich, okay, gut, da hat es einer hingesetzt, hat das Ding designt, das auch sehr schlau gemacht. 20 Euro ist total okay. Es ist
ja klar.
Und hab mir das gedruckt und sah ganz gut aus. Und dann habe ich das Problem gehabt, okay, ich brauche noch die Hardware. Also mein Hardware-Wissen begrenzt, sage ich mal, weil Mac-User seit, keine Ahnung, 15 Jahren, aktuelle Prozessorengeneration und was jetzt der letzte Bus und welche RAM-Systeme, welche Prozessor, ey, ohne Scheiß. Keine Ahnung.
Kannst du dich noch erinnern, früher in der Schillerstraße?
Ja.
In München?
Der Silicon Valley.
Ja, ja, genau.
Oder war ein Computerladen neben dem anderen und du hast alles bekommen. Das war der Wahnsinn.
Ja. Ja, und dann gab es manche, die hatten sogar ein paar neue Geräte, die es beim anderen noch nicht gab oder nicht mehr gab. Und da musste man sich anstellen, da waren irgendwie 8 Leute vor, die haben dann erstmal stundenlang mit dem Typen auch geredet und der hatte auch überhaupt keinen Bock, schneller zu machen oder sonst irgendwas. Und dann standst du da mit deiner selbstverdienten Kohle. Ich habe damals, weiß ich noch, in einem Buchverlag am Band gearbeitet und habe Bücher, die aus der Druckermaschine kamen, dann eingeschweißt und so ein
Scheiß. Weißt du noch? Also ich war immer beim Schwanthaler Computer oder Litech, wie er zwischenzeitlich hieß. Die haben dann in der Früh, haben sie die Preislisten ausgedruckt auf so buntes Papier, haben es vor die Tür gehängt, dass du quasi draußen warten konntest und schon mal gucken kannst, was kostet denn diese Festplatte heute hier? Und dann bist du rein, hast es gekauft. Und
weil genau jeden Tag anders
war ich auch, um meine Hardware zu kaufen. Die sind zwar umgezogen jetzt, sie sind irgendwo in irgendwo anders in München, aber ich war natürlich beim Schwanthaler Computer, weil ich weiß, die haben das alles da. Und ohne Scheiß, du kommst in den Laden rein, das ist fast wie früher, also es ist einfach nur so eine Theke und hinten ein Riesenlager und dann steht da so ein 14-Jähriger und der war ich früher, ja, dieser 14-Jährige, der da an der Theke steht, der war ein bisschen älter, okay, aber der war ich und der kannte sich aus, das war der Wahnsinn, gesagt, pass mal auf, ich müsste das machen, dann hat der, ja, nimmst das Mainboard und das, ja, das nimmst du vielleicht nicht, weil Anschlüsse blöd und was weiß ich. Da habe ich einen Prozessor rausgesucht, sagte er, ja, der ist gut, aber der passt nicht auf das Mainboard, weil da ist keine Grafikkarte drauf und bla bla bla. Also total geil, hat mich super beraten. Ich habe alles mitgenommen, außer dem Netzteil. Hatte nicht gehabt, schade, musste ich dann bestellen. Ich habe es bei Amazon bestellt, ich gebe es zu. Das hättest du, da wärst du jetzt dran gescheitert, aber ich habe es dann bestellt. Und dann habe ich das ganze Zeug gehabt und am Wochenende, ich habe gebaut und gedruckt und das ist so gut, Tobi, es ist so, es fühlt sich so fantastisch gut an, selbst so einen Rechner zu bauen. Lieb's.
Wow. Also wirklich geile Sache. Ich bin auch froh, dass du gesagt hast, der Typ ist nicht mehr 14, weil wir haben früher auch diese Gegend Computerstrich genannt. Ja. Nicht ohne Grund, weil wir da wie so nicht nur wie Junkies, sondern wie Freier angestanden sind mit unseren Bündeln Geld in der Hand und da irgendwas wollten. Damals gab es noch den Phobis, der fällt mir gerade noch ein. Kennst du den Laden auch noch?
Ja, sag klar, kenne ich den Phobis. Das war damals in Limburg, gab es 2 Computerläden. Das gab den Phobis, da hat mein bester Kumpel gearbeitet und es gab den anderen, wo ich gearbeitet habe. Und das war sozusagen, also damals waren wir noch nicht befreundet. Damals waren wir noch nicht befreundet, waren wir sozusagen verfeindet schon fast eher.
Ja, weil das war wie früher Mediamarkt und Saturn, die ja jetzt gemeinsam. Ja.
Also das, man hat sich gehasst. Ja, also Phobis.
Wie nett. Also ich bin gespannt. Ich würde gerne ein Foto sehen, auch von dem Gehäuse, wenn das soweit ist. Offensichtlich druckt es ja noch, habe ich verstanden.
Und dann, wenn du das Foto siehst, du fällst um, weil ich habe nämlich noch was Neues. Es gibt für den 3D-Drucker, also heute ist wirklich, ich bin gespannt, ob schon alle Leute abgeschaltet haben, aber es gibt für den 3D-Drucker, es gibt Platten, wo du es draufdrucken kannst. Also du hast ja so Magnetplatten, wo der Druck quasi drauf ist. Und da gibt es welche mit Effekten. Und ich habe jetzt eine mit Sternen, mit so Glitzersternen. Das heißt, wenn du da drauf druckst, dann hast du diese Glitzersternstruktur auf deinem Druck. Das heißt, mein Gehäuse glitzert im Licht.
Ist nicht dein Ernst.
Super, super gut.
So Glitter wie beim Fasching, was man da so...
So, mehr so wie so ein reflektierender Regenbogen mit Sternen. Also richtig schön.
Schmeiß mich
super,
weg.
Super gut. Also ich lieb's.
Läuft da ein Einhorn hinter dir gerade im Zimmer? Nein, schmeiß was. Alles gut.
Ja, also und zur Software, die ich drauf mache, das erzähle ich in der nächsten Folge, weil da bin ich noch am bisschen schauen. Da habe ich auch noch sehr viel zu erzählen. Also.
Sehr schön. Du hast aber gerade ein Stichwort genannt, nämlich Amazon. Das wollte ich heute auch nochmal bringen und zwar aus 2 Gründen. Zum einen, wir nehmen heute, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, am Mittwoch, dem 16. Juli auf. Und wenn ich nicht mich völlig daneben verschaut habe, wurde heute vor 30 Jahren von Amazon das erste Buch über das Internet im Onlineshop verkauft. Ein Fachbuch, lang, lang ist her. Nein, vermutlich nicht, Conny. Aber wir wissen ja alle, was aus Amazon geworden ist und was es jetzt ist. In gut oder böse mag jeder dahingestellt haben. Und ich bin noch ein bisschen was schuldig, weil ich habe ja vor, keine Ahnung, 5, 6 Folgen gesagt, ich mache mal so einen kleinen Test, dass man eben nicht bei Amazon bestellt, was ich ja immer sehr gern getan habe, sondern bewusst auch mal bei Otto, also dem deutschen Pendant nenne ich es jetzt mal. Und vielleicht gebe ich mal ein kleines Update. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht fertig mit meinem Test, weil es einfach ein bisschen zu wenig war. Ich habe jetzt 7 Sachen bestellt und mal geguckt und kann aber tatsächlich sagen, preislich geben die sich gar nichts. Ob du bei Otto bestellst oder beim Amazon, wenn du das gleiche Produkt findest, ist tatsächlich sehr häufig sogar der gleiche Lieferant dahinter.
Ja, der gleiche Händler, wollte ich gerade sagen, das ist ja, ja.
Genau. Und es gibt mal, kostet ja ein Zehner mehr oder mal ein Zehner weniger. Manchmal kostet beim Otto noch plus 3,95 oder 4,95 der Versand. Bis mir dann eingefallen ist, ja, im Moment, es liegt daran, dass ich Amazon Prime habe. Wahrscheinlich hätte ich den Versand auch bezahlt, wenn ich nicht Prime-Kunde wäre. Also dann ergibt sich's gar nichts. Und das war auch das Einzige beim Versand. Wenn Amazon die Sachen selber liefert, sind die typischerweise einen Tag schneller da, als wenn sie über Otto beziehungsweise über den Händler von dort verschickt werden. Aber nur bei den Sachen, die offensichtlich Amazon schon im Lager hat. Die sind ja da relativ gut aufgestellt, haben viele lokale Lager, haben, so habe ich es mir mal erzählen lassen zumindest, mit klugen Algorithmen wissen die schon, was morgen bestellt wird. Das heißt, die füllen ihr Lager, das bei dir in der Ecke ist, schon heute auf mit dem Buch, das du morgen bestellen willst, weil die das schon wissen, du noch nicht. Und dann können sie es dir quasi sofort liefern. Und müssen
Sie mir mal die Schrauben, die ich für mein Gehäuse gebraucht habe, vielleicht mal einen Tag vorher liefern sollen, dann hätte ich mich schneller bauen können.
Ja, dann also. Ginge das auch. Also das ist ganz spannend und ich habe wirklich unterschiedliche Sachen bestellt, von Jeans, einen Sonnenschirm, eine Schwimmbrille und eine Kniebandage, also alles, was man halt so braucht.
Du bestellst Jeans bei Amazon oder bei Otto?
Ja, ich weiß ja, welche Jeans ich brauche. Also ich kenne ja meine Länge, kurz und breit. Also dann kann man dann relativ einfach und schnell bestellen. Warum nicht?
Bist du auch so einer, der eine Hose gefunden hat und immer wieder kauft?
Ich habe zwei Hosen gefunden.
Gleiche Hersteller, gleiche Größe?
Ich habe zwei Hosen gefunden in meinem Leben und die habe ich sehr, sehr regelmäßig und häufiger im Schrank. Das stimmt, ja. Aber es sind
deswegen
zwei. Beides Jeans, so beide blau, aber unterschiedliche. Einmal lieber als einmal lieb.
Genauso mache ich es auch, deswegen verstehen wir uns so gut. Sehr gut.
Schon, oder? Ich glaube auch. Genau. Aber vielleicht erzähle ich da einfach, wenn ich es mal, ich sage es mal, ein bisschen mehr noch gemacht habe, ausgewertet habe, erzähle ich ein bisschen mehr. Ich habe aber eins, ist auch auf meiner Liste, also nicht nur Jeans, sondern ich habe mir auch mal Batterien bestellt. Und zwar 2023er Knopfzellen. Mhm. Das sind die man zum Beispiel im AirTag braucht. Haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen.
Mit dem Autoschlüssel. Die sind eigentlich überall drin.
Weißt du, warum diese Batterien 2023er heißen?
Ja, natürlich. Also, die hat einer erfunden in den 20er Jahren. Der war 32 Jahre alt und deswegen hat da, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas mit dem Durchmesser zu tun, vielleicht?
Sehr gut, genau. Der Durchmesser ist?
Ja, wahrscheinlich 3,2 Zentimeter.
2,0, also die 20 Echt? Sind 20 Millimeter.
Die werden größer.
Genau.
Sind die nicht größer?
Nein, die sind genau 2 Zentimeter im Durchmesser und 2,3 Millimeter ist die Dicke. Also da gibt's dann auch die 2013er, glaube ich, die sind dann dünner, die halten dann auch nicht so lange, aber die 2023 haben eine Höhe von 2,3 Millimeter.
Moment, 2023 oder 2032?
2023 wäre 2 Zentimeter Durchmesser, also 20 Millimeter, das ist die erste Zahl. Und die 23 dahinter sind 2,3 Millimeter Höhe.
Na, interessant, okay.
Tja.
Wieder was gelernt.
Und ja, und worauf ich eigentlich hinaus will, und das ist quasi das nächste Thema, was ich mitgebracht habe, Powerbanks. Ich habe ja eine Powerbank, die ich immer dabei habe. Von Anker 10.000 Milliampere-Stunden kann ich mein Handy 5-mal mitladen und habe ich auch schon relativ häufig benutzt. Ist so groß wie ein Handy, sage ich jetzt mal, und schleppe ich typischerweise immer mit. Einmal habe ich es vergessen, habe ich dir erzählt, dann habe ich dann vom anderen Handy aufladen müssen und so weiter, aber typischerweise habe ich die immer dabei. Und jetzt habe ich die letztens wieder aufgeladen, weil ich gucke dann immer, ob der Saft noch stimmt und alles. Und dann dachte ich mir, also das Ding ist schon schwer und richtig fett. Ja. Mhm. Was daran liegt, dass viele dieser Powerbanks eine gewisse Dicke haben, weil in denen nicht 2023er Knopfzellen verbaut sind, sondern 18 650er Batterien oder Akkus, besser gesagt, also wieder aufladbare. Und die 18 650er Akkus schauen so aus wie normale Batterien, ein bisschen größer und ein bisschen dicker vom Durchmesser. Steht für 18 ist der Durchmesser in dem Fall, also 18 Millimeter und 65, also 6,5 Zentimeter Höhe. Das sind wie normale Batterien ohne diesen Bömmel obendrauf, die sind sonst flach. Und die 0 am Schluss, also 18, 65, 0 und die 0 steht für die Form, also diese zylindrische wie ein O Form. Das habe ich gelernt, daher kommt diese Bezeichnung. Ja, war mir auch neu. Ich weiß nicht, es gibt auch keine mit Dreieck, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich wüsste gar nicht, wie die sonst gebaut werden sollen. Aber es gibt auch 26 650er. Die haben dann 2,6 Zentimeter Durchmesser, sind auch 6,5 Zentimeter hoch und auch zylindrisch, wie auch immer. Aber was ich mir dann überlegt habe, und das war jetzt mal an dich als Frage. Was hast denn du für eine Powerbank? Wie viele Milliamperestunden hat die? Auch 10.000, 12.000 vielleicht oder was auch immer.
Keine Ahnung. Ich habe hier, ja, ein bisschen weniger, glaube ich. Also ich habe eine genommen, die nicht ganz so schwer ist, weil ich die ja meine Reisetasche dabei haben will. Und mir reicht das, wenn ich mein Handy damit zweimal laden kann, langt das dicke so, eigentlich.
Und schau, ich kann mein Handy damit viermal laden. Und ehrlich gesagt, ich fände auch zweimal zu viel. Ich überlege nämlich gerade, ob ich meine schwere, große Powerbank, mit der ich mein Handy vier oder vielleicht sogar fünfmal laden kann, nicht tausche in eine, wo ich vielleicht nur 30% oder 40% Akku reinkriege, dafür, dass die so groß ist wie eine, ich sag jetzt mal eine Scheckkarte oder zwei Scheckkarten übereinander gelegt, weil es ein bisschen dicker ist, müssen sie ja auch für den Stecker sein zum Beispiel. Aber für mich ergibt eine Powerbank, mit der ich mein Handy fünfmal laden kann, überhaupt keinen Sinn. Ich brauche was, um eine Dreiviertelstunde zu überbrücken, bis ich wieder an der nächsten Steckdose bin. Aber tatsächlich, so wirklich sinnvoll ist eine große Powerbank, zumindest für mich, nicht.
Ja. Das ist so ein Sicherheitsgefühl. Also ich habe dafür den Zweck, habe ich diesen Apple-Lader, den du per MagSafe ans Handy dran klippst. Der macht genau diese 30-40%. Schaut scheiße aus, ist schwer, kannst das Handy schlecht halten, aber funktioniert. Und wenn du unterwegs bist, so als Notfallladung, ist es auch mal in Ordnung.
Also vom Laptop her?
Wie vom Laptop her?
Vom Laptop laden oder was meinst du? Ich habe es jetzt
nicht verstanden. Das ist diese Apple Powerbank, die du ans Handy hinten dran klippst, die per
mit dem
MagSafe vorne. Genau per MagSafe am Handy hält und die lädt. So ein kleines weißes Ding. Das schaut total blöd aus, aber das ist relativ leicht. Ja.
Okay. Aber ich hätte tatsächlich gern sowas, wie gesagt, zwei Scheckkarten übereinander von der Dicke vielleicht und in der Größe. Und macht 30% voll, weil damit komme ich locker bis zur nächsten Steckdose. Das würde mir vollkommen genügen. Da habe ich tatsächlich da mal gesucht bei Amazon und Otto und habe tatsächlich nichts gefunden. Es gibt Dinger, die sind ein bisschen größer als Scheckkarten, aber die haben dann auch wieder so eine Dicke, wo du genau weißt, da sind wieder normale Batterien drin von der Größe. Mhm. Aber so wirklich klein, wo du sagst, einfach mal eine kurze Viertelladung, habe ich nicht gefunden. Deswegen tatsächlich gerne auch mal an die Hörerinnen und Hörer, wenn jemand sowas kennt, gerne mal kurz Bescheid geben, würde ich mich freuen.
Also ich bin mir relativ sicher, dass wir das mal als Werbegeschenk hatten tatsächlich vor Jahren. Das waren wirklich so dickere Scheckkarte mit Powerbank. Die haben wir aber dann irgendwann nicht mehr verteilt, weil da waren so viele kaputt, dass wir gesagt haben, okay, das war nicht das beste Werbegeschenk. Also wenn er eins bekommen hat,
dann frage ich anders. Wenn irgendeine Hörerin oder Hörer so eine kleine Powerbank hat, die funktioniert, ich würde tauschen gegen meine große.
Ja, okay. Ja, das sind so die Probleme, wenn man viel unterwegs ist, gell? Da willst du es leicht haben im Koffer, da hast du nicht so viel Lust, so viel mitzuschleppen. Verstehe ich total.
Ja.
Du, ich habe was gelesen, Security-Thema. Ja, wir sind immer noch ein Security-Podcast, ja. Jetzt hören wir auf mit deinem komischen hier Computer bauen und was weiß ich, Batterien. Wir sind hier ein IT-Security-Podcast. Captchas. Captchas sind ja quasi unsere letzte Chance, uns von der KI abzuheben, sage ich mal. Es wird auch immer schwieriger, aber auch die Captchas werden teilweise auch schwieriger. Also manchmal denke ich mir so, was wollen die jetzt schon wieder von mir? Ja. Musst du hier Bilder in 3D drehen und dann.
Ja. Oh, Alter, aber jetzt mal ganz ehrlich, Rüdiger, ganz kurz.
Aber
es gibt ja auch die mit den Zebrastreifen und den Ampeln. Bei den Ampeln zählt der Mast dazu oder nicht?
Ehrlich, Wayson, ich glaube, es ist scheißegal. Bei mir zählt er nicht dazu.
Bei mir auch nicht. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass beide Antworten gültig sind. Mit und ohne.
Manchmal hast du so einen kleinen Rand vom Gehäuse noch drauf, denkst, soll ich nicht?
Ja, das ist auch
bei Zebrastreifen so. Lebenszeit für diese Scheiße verschwendet.
Da ist dann im Eck vom Zebrastreifen noch ein Pixel weiß und du fragst dich, nehme ich jetzt dieses Eck mit oder nicht? Okay, aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Du hast was Neues mit Sicherheitsfeature zum Thema Captures gefunden.
Ja, und zwar gibt's da eine kreative Angriffsmethode, die sozusagen mal wieder den Menschen manipulieren. Denn die sagen letzten Endes, die Captures sagen so, jetzt drückst du mal die Tastenkombination sowieso, machst, dann geht eine DOS-Box auf, da gibst du mal diese Befehle ein oder sonst was. Also der sagt dann, mach mal Ctrl-V zum Beispiel, ja, dass du die Zwischenablage reinpastest und solche Sachen. Also das Capture sagt dir sozusagen, du sollst bestimmte Befehle auf deinem Computer ausführen, damit Dinge passieren. Was ich schon sehr kreativ finde, ehrlich gesagt. Also ich meine jetzt, wenn du dich auskennst, denkst du, ja gut, klar, das erkennt man ja. Aber es kennt sich halt nicht jeder gut aus. Und man ist schon gewohnt, dass diese Captures auf Seiten kommen und auch, dass die sich ändern. Es ist ja halt nicht immer die Ampel oder Zebrastreifen oder der Bus, sondern es sind halt auch mal so kreative Captures. Und das kann schon den einen oder anderen dazu bringen, das einfach mal zu machen. Also ja gut, da muss ich halt jetzt hier mal Space drücken oder mal eine Box aufmachen und da was reintragen. Also das wird sicher funktionieren. Jetzt hast du aber noch was anderes gefunden.
Ja, da hat die TU Wien und die Uni Bayreuth, da habt also ein Forscherteam aus diesen zwei Universitäten, haben da zusammengearbeitet und haben etwas entwickelt und vorgeführt, was tatsächlich ganz gut funktioniert. Stell dir vor, du hast ein Hintergrundbild auf deinem Handy. Dieses Hintergrundbild beinhaltet aber das grafische Element eines Pop-ups. Also steht quasi wie so eine Systemmeldung, steht da, was weiß ich, System abgestürzt oder wenn Sie weitermachen wollen, drücken Sie OK oder sonst irgendwas. Das ist aber nur im Hintergrundbild. So, und dann legen die, und das ist das Fiese, etwas drüber, was sie mit 100% Transparenz machen. Das heißt, die legen etwas drüber, was man nicht sieht, was vom Betriebssystem so dargestellt wird, dass es komplett durchscheint und man eben nur noch den Hintergrund sieht. Und was sie da drauflegen ist, möchtest du dem Angreifer vollen Zugriff auf dein Handy gewähren und alle Daten löschen lassen. So, und das siehst du aber nicht, sondern du siehst dein Hintergrundbild, wo steht, was weiß ich, drücken Sie OK, um weiterzumachen. Und dann drückst du da drauf, in dem Glauben, du drückst auf das OK zum Weitermachen, drückst aber in Wirklichkeit das für dich unsichtbare, ja, ich erlaube vollen Zugriff von Hackern auf mein Gerät und die dürfen auch alle Daten löschen. Fies.
Aber jetzt erklär mir eins. Warum geht das überhaupt? Warum erlaubt das Betriebssystem einen Button mit 100%iger Transparenz hinterzuhinterlegen?
Ja, weil es nicht also, unterbinden. Ganz einfach, weil wieder keiner dran gedacht hat, dass man das auch missbrauchen kann. Das ist ja das.
Vielleicht gibt's ja einen Use Case, den wir nicht sehen. Also wenn einer einen weiß, warum er das unbedingt braucht. Aber mir fällt jetzt keiner ein, außer die Leute abzuziehen. Also es ist eine Angriffsmethode.
Sonst ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du sowas programmierst und du sagst, ich habe die Möglichkeit, etwas durchscheinend zu machen, dann hast du ja erstmal die Wahl von 0 bis 100%. So, warum sollte ich als Entwickler jetzt schon vorschreiben, wie viel ein User oder ein anderer Entwickler in meiner App davon nutzen kann? Warum muss ich sagen, maximal 10% muss man noch erkennen? Also das ist doch als Betriebssystem
bei einem Button schon. Also ich finde, bei einem Button kann man da schon Ausnahmen machen, weil du ja durchaus auch böse Sachen bestätigen kannst, wie wir gelernt haben. Also ja. Da finde ich, kann man schon eine Ausnahme machen. Aber
weiß ich nicht, ob man da dran denken muss. Als Betriebssystementwickler bist du eigentlich, meine ich, derjenige, der grundlegende Befehle, grundlegende Funktionen bereitstellt in, ich sage jetzt mal, voller Möglichkeit und voller Spanne des technisch Machbaren. Und der Entwickler soll sich aussuchen, was er davon nutzt und ob er 10, 50 oder 70% Durchscheinen nutzt. Aber ich gebe dir recht, wenn man dann merkt, das kann ausgenutzt werden.
Bin ich anderer Meinung. Also ich bin schon der Meinung, dass auch ein Microsoft sein Windows zum Beispiel auch so designen muss, dass es erstmal per se sicher ist. Und wenn das eine Möglichkeit ist, sozusagen eigentlich nur Sachen auszunutzen, dann muss man dagegen steuern. Also ich weiß, das ist eine UI-Sache, ist jetzt kein Betriebssystemkern oder sowas, ja. Aber trotzdem, ja, weiß ich nicht. Also wenn uns Entwickler zuhören, und ich weiß, hier hören Entwickler zu, ja, Ivo, ich schau dich an, warum transparenter Button? What the hell? Also, keine Ahnung.
Okay, lass mal uns überraschen. Ich glaube einfach, dass du sowas unterbindest, wenn du merkst, es wird missbraucht oder es gibt eine Möglichkeit, das zu missbrauchen. Aber ich halte einen Hersteller eines Betriebssystems jetzt nicht für verpflichtet, sich jede Absurdität auszudenken, ob man es missbrauchen kann, weil dann hast du auch kein Betriebssystem mehr. Dann ist das ja komplett eingeschränkt. Also, da sind wir wieder bei dem Thema auch mit einem Küchenmesser. kannst du, wenn du willst, Böses machen. Also machen wir uns nichts vor. Ja. Irgendwo muss es auch. Dann haben wir auch bei jetzt das neue Liquid Glass von Apple da auf den neuen Handys. Ist ja auch durchscheinend und arbeitet ganz viel mit Transparenz.
Nicht mehr.
Ja, die haben es zurückgedreht ein bisschen. Oder massiv zurückgedreht. Mal gucken, vielleicht kommt es wieder. Aber auch da wäre ja dasselbe Dings für uns da.
Jetzt erzählst du von Android-Handys. Kenne ich mich nicht aus, aber ich habe eine neue Funktionalität in meinem iPhone gefunden. Und zwar RTT-Calls. Das ist sozusagen ein Anruf, den ich machen kann, ohne zu sprechen. Das heißt, du hast sozusagen Live-Chat, wenn du einen RTT-Anruf tätigst.
Dann, total witzig. Ja. Also du hast mich ja damit angerufen.
Szenario.
Ganz kurz, du hast mich damit angerufen und ich war erstmal wirklich total perplex. Super spannend, aber erzähl mal gleich weiter.
Also beispielsweise, also das Szenario, was ich gelesen habe, du bist, keine Ahnung, es sind Einbrecher im Haus, du willst Hilfe rufen, aber wenn du quasi sprichst, würden sie sich hören. Das heißt, du kannst diesen RTT-Anruf machen und wirst dann mit der Gegenstelle verbunden und kannst dann Live-Chat machen, ohne dass jemand hören kann, dass du sprichst. Im Prinzip kann man sagen, es ist nichts anderes wie ein WhatsApp-Chat, aber über die Telefonverbindung und dementsprechend auch in Echtzeit. Also du siehst auch, was der andere tippt. Also ich sehe, was du tippst, währenddem du es noch schreibst.
Auch wenn ich mich korrigiere und Backspace mache, Wort wieder weglösche, siehst du schon, ich wollte gerade schreiben, du Depp, und nimm das Depp wieder weg und schreib netter Kerl hin.
Genau, also sowieso wie immer, nur andersrum. Und dementsprechend, also das funktioniert ganz gut. Ich habe das mal eingeschaltet, ich habe den Fehler gemacht, habe gesagt, mach das mal per Default, dass ich quasi auswählen kann, jeden Anruf normal oder RTT. War keine gute Idee, weil er fragt dann jedes Mal, wenn du im Auto sitzt und per Siri einen Anruf machst, fragt er erstmal, willst du wirklich anrufen? Ja, will ich erst wirklich anrufen, und dann habe ich es wieder ausgeschaltet. Aber in den Bedienungshilfen kann man es einschalten, kann man testen. Coole Funktionalität. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen mal.
Ja, also ich muss auch sagen, das war sehr, sehr spannend, weil dieses Chatten war ein bisschen anders eben als bei WhatsApp, weil man A sieht, was der andere tippt, und auch wenn man Enter drückt, ging es in die neue Zeile, aber es blieb in derselben, ich sag jetzt mal, Sprechblase hängen, bis du auch was geschrieben hast. Dann hat er das mehr oder weniger abgetrennt, hat eine neue Sprechblase eröffnet, oder du hast, ich weiß jetzt die Zeit nicht, irgendwie so 2-3 Sekunden hat es gedauert, wenn ich 2-3 Sekunden nichts getippt habe, dann hat er auch quasi diese Sprechblase abgeschlossen und eine neue begonnen.
Der große Unterschied zu jetzt einem WhatsApp-Chat ist natürlich, du weißt, mein Gegenüber ist da. Der liest das jetzt und der schreibt jetzt gerade, weil wenn du in einer Notsituation bist und schickst eine WhatsApp, dann wartest du ewig lang, bis der blaue Haken kommt, und dann weißt immer noch nicht, hat das jetzt verstanden, hat das jetzt sofort gelesen oder was passiert jetzt. Mit diesem Chat, durch diese Echtzeit, durch diese Verbindung, siehst du sofort, der andere tippt gerade und ist mit mir quasi live dran. Also wie beim Telefonat auch. Das ist schon, also ist schon hilfreich. In so einer Situation macht es wahrscheinlich mehr Sinn, sowas zu nutzen, als jetzt einen klassischen Chat.
Ja, die Funktion wurde ja auch extra gebaut, und zwar nicht nur für Leute, bei denen jetzt irgendwelche Mörder gerade im Haus sind und dich suchen, sondern sie wurde ja ursprünglich auch gebaut für Menschen, die nicht hören oder sprechen können, damit die eben auch einen Notruf machen können. Das heißt, das war ja auch dabei gestanden, wenn du die 110 anrufst mit deinem Handy oder die 112, dann funktioniert RTT-Call auch und ist da. Aber du hast gerade was genannt, und zwar die blauen Haken bei WhatsApp. Ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte schon mal erzählt habe. Die blauen Haken bei WhatsApp wurden nicht von irgendwelchen Technikern oder Marketingmenschen erfunden. Weil es, ganz ehrlich, als die rauskamen, fand ich das total cool. Also du denkst, aber wie geil, du weißt, der andere hat es gesehen oder ist zugestellt, jetzt hat er es gelesen und so weiter. Was mir gesagt wurde, ist, dass diese Funktion im Silicon Valley von Psychologinnen oder Psychologen erfunden wurde und dann in WhatsApp eingebaut wurde. Und zwar eben aus genau dem Grund, weil du eben siehst, ah, guck, zugestellt, ah, jetzt hat er es gelesen, und dann antwortet er, und dann schickst du was zurück, und dann hat er es auch wieder gelesen. Und dann antwortet er nicht, und dann siehst du oben auch diesen Zusatz, zuletzt online vor einer Minute, und du denkst, ja, der hat's doch gelesen, warum antwortet er nicht?
Und ja, aber ich fand das von Anfang an total nervig, ehrlich gesagt. Ich habe auch bei E-Mails niemals Lesebestätigung verschickt, also da wäre ich auf die Idee im Leben nicht gekommen.
Aber da macht's Spaß.
Und jetzt nervt's mich, wenn es nicht geht, bei WhatsApp zum Beispiel.
Und also der Punkt war aber, dass diese blauen Häkchen tatsächlich dafür sorgen, offensichtlich sogar statistisch messbar, dass Leute sehr viel häufiger ihr Handy rausholen, um nachzugucken, hat er jetzt schon gelesen oder nicht. Und wenn du es dann schon in der Hand hast, die Wahrscheinlichkeit, dass von diesen, keine Ahnung, wir reden ja hier von Stückzahlen im 10 Millionen User-Bereich jeden Tag oder noch mehr, die, wenn die das Handy dann schon vor der Fresse haben, dass er dann auch noch TikTok aufmachen und ein Werbevideo gucken.
Ja, die haben uns an der Angel, ja. Merkst du es? Die haben uns total an der Angel. Alles, was wir machen, ist, um uns noch mehr mit diesem Gerät zu verheiraten.
Ja, so ist das.
Du, wer schneidet die Folge? Machst du das oder mache ich das?
Du hast die letzten zwei geschnitten, dann schneide ich die. Wieso muss ich jetzt was? Sagst du jetzt was, was ich rausschneiden muss?
Nee, gar nicht. Aber ich habe, also zur Transparenzhinweis, die meisten Folgen schneidest du, weil ich hasse das und selbst, also mich selbst anzuhören. Ich kann mir das wirklich schwer anhören. Aber ich habe jetzt einen Hack gefunden.
Darf ich ganz kurz sagen? Also, ich find's auch manchmal schwer, dich anzuhören. Nein, überhaupt nicht.
Aber nee, also man gewöhnt sich mit der Zeit dran, aber es ist immer noch komisch, seine eigene Stimme zu hören und auch nach all den Jahren, ich finde es immer wieder, ja, da schüttelt es mich gerade. Aber jetzt habe ich was festgestellt, ich schneide jetzt einfach auf 1,5-fache Geschwindigkeit, dann ist es wie ein neuer Podcast von Schlümpfen eingesprochen, total gut. Ein IT-Security-Schlumpf-Podcast, ich liebe es.
Du machst uns auf 1,5-fache Geschwindigkeit?
Ja. Und dann das Schlimme ist, wenn ich es dann auf normal höre, dann denke ich, mein Gott, jetzt komm doch mal zum Punkt. Ihr klingt, als ob ihr besoffen wärt.
Okay, ich höre es. Nee, ich glaube, ich fange das gar nicht an, weil dann kann ich wahrscheinlich nie wieder aufhören und kann es nie wieder anhören. Aber weißt du was? Ich schneide die Folge jetzt erstmal.
Danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.